Ja, schönen guten Vormittag. Ich möchte gerne zu Anfang noch beten und dann sage ich noch ein paar Sätze zu Vilshofen. Vater im Himmel, ich möchte dir danken. Danke für die Zeugnisse, danke für die Sonne, für den schönen Tag. Danke, dass wir dich haben dürfen, dass wir hier zusammenkommen, um dich anzubeten und dein Wort zu hören. Und so bitte ich dich darum, dass du mir die richtigen Worte schenkst. Herr, dass du durch mich sprichst und du mir Klarheit in den Worten schenkst und ja, du auch wirklich Erkenntnis über dein Wort schenkst und es tief in uns eindringt. Amen. Ja, wegen der fortgeschrittenen Zeit werde ich nur ganz kurz was zu Vilshofen sagen. Den Bericht, den machen wir dann vielleicht beim übernächsten Mal, wenn ich nochmal da bin. Genau, also ganz kurz zu Vilshofen. Wir sind jetzt aktuell eine sehr feste, kleine Gruppe, feiern 14-tägig Gottesdienst bei uns im Wohnzimmer. Genau. Betet für uns. Wir sind eine feste Gruppe. Die Leute, die kommen wirklich regelmäßig, die sind immer da. Aber wir sind eben eine sehr kleine Gruppe. Ja, wir haben Freud und Leid. Wir haben wahrscheinlich im Juni eine Taufe von einem Mädel. Ich weiß gar nicht, ob sie da ist. Ich glaube nicht. Genau, die ist die, die immer wieder mal da ist mit uns. Und das Leid ist natürlich, kennt ihr auch schon, der Flo. Das heißt, das sind so die Einzelkontakte, die wir jetzt über die letzten zwei Jahre begleitet haben. Genau, nur ganz kurzer Abriss von Vilshofen. Genau, betet auch für Dix und uns. Ist schon herausfordernd zwischen Job, frisch kleine Kinder, Gemeindegründung, wie aktiv man sein will. Dann kommt noch Corona dazu. Das heißt, betet auch bitte für uns, dass wir ja, Ausdauer und Kraft haben, weiterhin im Dienst einfach zu stehen. Genau, nur ganz kurz dazu. Genau, ihr dürft uns gerne jederzeit besuchen, kommt mal vorbei. Wir sind unter 10 Leute meistens, deswegen auch nicht anmeldepflichtig. Meldet euch kurz bei mir und dann könnt ihr gerne euch selber mal ein Bild machen von dem Stuhlkreis. Ich habe extra den Stuhl genommen, weil wir haben in Vilshofen dieselben Stühle. Das ist jetzt der Vilshofener Stuhl. Also wir haben genau diese Stühle, ich weiß gar nicht, warum der hier ist. Das hat Franz vielleicht hierher gebracht, für mich. Ah, okay. Dann habe ich den geklaut quasi. Oh. Okay, also wir haben in Vilshofen sehen unsere Stühle so aus. Genau, habt ihr noch mehr ein Bild davon. Gut, das heutige Thema ist ein wunderschönes Thema, aber gleichzeitig ein sehr herausforderndes Thema. In kurzer Zeit alles rüberzubringen, was mit diesem Thema zu tun hat, wird sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Aber wir wollen einen groben Umriss machen und ich muss schon sagen, also ich bin jetzt gerade fast vom Stuhl aufgesprungen, wie Linda dein Vater von der Couch, als Stefan das erzählt hat. Stefan, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an der Jugendfreizeit, als wir da mal zusammengesessen sind. So, oder? Nee, das war in der Jugendfreizeit, als wir in der Hütte mit der Jugend waren. Da saßen wir auch im Raum und da hast du genau das gesagt. Ja, irgendwann dann mal, ich weiß schon, ja, ich will das auch und ich mache das auch mal, aber jetzt noch nicht. So. Und umso größer ist jetzt wirklich meine Freude, dass Gott dich so bewegt hat und es so zur Reife gebracht hat, dass du jetzt den Schritt getan hast. Also ich habe echt ein bisschen Schweiß in den Augen gehabt. Okay, gut, ist auch für mich eine super Einleitung. Was gibt es Schöneres, als das Wirken des Geistes so zu ja, sehen und zu erkennen? Ich habe am Anfang eine kleine Begebenheit. Es gab mal einen Philosophen, den Namen habe ich gerade vergessen, ist auch nicht wichtig. Der hat mal einen Menschen beobachtet und die Philosophen haben ja viel beobachtet, alles gesehen und dann irgendwie beurteilt. Und der hat mal einen beobachtet, der hat versucht, da lag eine Leiche und der Mann hat versucht, diese Leiche aufzustellen. Der wollte die Leiche nehmen und hinstellen. Und die Leiche ist immer wieder in sich zusammengekracht, immer wieder umgefallen. Und dann stand der Mann da und hat sich gedacht, oh, da muss ja irgendwie doch was im Menschen drinstecken. Ja. Das heißt, irgendwie ist der Mensch ja doch nicht nur Körper, sondern irgendwie ist da ja auch noch was drin, was ihn am Leben hält. Und ja, wir Gläubigen, wir wissen, dass wir den Geist haben. Das sagt uns das Wort. Aber was das bedeutet und was vor allem der Geist eigentlich wirklich ist, das ist manchmal ein Tabuthema, schwierig. Ja, so wie die Liebe Gottes in der Welt leider manchmal zu so einer emotionsgesteuerten Sexualbefriedigung verkümmert ist, Liebe ist nur noch Sex, so ist der Heilige Geist in vielen Breiten der Christenheit, also in vielen Gemeinden, zu so einer emotionsgesteuerten eigentlich Selbstbefriedigung geworden. Das heißt, der Geist gibt mir, was ich brauche, was ich will. Er ist für die Emotionen, für die Sensation vielleicht zuständig. Der Wert, die Aufgabe und das Wesen des Geistes werden aber völlig falsch verstanden. Das Stückwerk des Geistes wird betont. Das heißt, es geht um Heilungen, es geht darum, welche Gaben hast denn du so? Ja, dieses Stückwerk des Geistes wird so hoch gelobt und betont, aber das Meisterwerk des Geistes, die Heilige Schrift, Gottes Wort, das, was wir lesen können, das wird vernachlässigt. Und dennoch, auch wenn die Gefahr groß ist, sich einem falschen Bild hinzugeben, ja, diesen überschwänglichen Geist, der wahnsinnige Erfolge einbringt, der ja, große Dinge voranbringt, die wir sehen können, ekstatische Zustände vielleicht sogar hat, ist es genauso falsch, den Geist als unterste Person anzusehen. Es ist genauso falsch, ja, Gott und Christus und dem Geist gewisse Wertungen zu geben. Zu sagen, Gott ist das Wichtigste und Jesus ist am zweitwichtigsten und der Geist, den nehmen wir mal lieber nicht in den Mund. Ja, das ist nicht richtig, sondern es ist eine Dreieinigkeit, da haben wir schon ein Thema zu gehört. Und das ist wichtig. Wir dürfen nicht einfach den Geist wegdrängen und sagen, oh, das ist uns zu heikel, der Heilige Geist, der wird so oft vielleicht falsch verwendet, sondern wir müssen uns da Gedanken zu machen und wirklich wissen, was es mit ihm auf sich hat. Als freie Christen nehmen wir uns vielleicht häufig heraus, den Geist komplett ausblenden zu können, in unseren Worten, in unserem Denken. Aber manchmal haben wir vielleicht auch einfach nur Angst, dieses falsche Bild vom Geist zu präsentieren. Ja, Angst, den Geist falsch zu werten, ihm eine falsche Betonung zu geben, was ja auch richtig ist, weil man ja leider sieht, wie oft es falsch gemacht wird. Und deshalb lasst uns mit Freuden jetzt mal das Wesen und das Wirken des Geistes beleuchten. Natürlich in dem Rahmen bis, wann habe ich Zeit? Um 15:30, oder? Das wäre super, okay. Genau, lasst uns das beleuchten. Natürlich kann ich nicht auf alle Details eingehen, aber wir werden trotzdem genug hören und sehen. Gott, der göttliche Geist. Also, das Erste, was wir uns anschauen möchten, ist sein Wesen. Er ist eine Person, er ist Gott und er hat einen Auftrag. Er ist eine Person, er ist Gott und er hat einen Auftrag. Ich habe euch eine kleine Tabelle mitgebracht. Er ist eine Person. Wir haben die ersten drei, also wir haben einmal Rollen, die der Geist ausfüllt und Handlungen, die er tut. Ich habe da nur ein paar rausgepickt, weil wie gesagt, es wäre eine Fülle da. Man könnte, Bücher und Bände sind ja schon gefüllt worden damit. Die ersten drei Rollen, die wir hier haben, Tröster, Beistand, Fürsprecher oder genauso auch Sachverwalter, ist nur eine andere Übersetzung dann, das ist eigentlich das, was Jesus sagt, das kommen wird. Er sagte zu seinen Jüngern im Johannesevangelium, der Geist, der kommt, der ist ein Tröster, ein Beistand, ein Fürsprecher, ein Sachverwalter. Das ist der, der kommt. Der Paraklet, so in der Theologensprache. Und er ist aber auch ein Zeuge. Das ist genauso seine Rolle. Er zeugt hier von Jesus. Schauen wir uns das später nochmal genauer an. Hier geht es jetzt darum, herauszufinden, dass er eine Person ist. Er hat eine Persönlichkeit. Ja. Und seine Rollen sprechen ganz klar dafür, dass er eine Persönlichkeit hat, weil er konkrete Rollen hat. Genauso auch bei den Handlungen. Ja. Wir lesen in der Schrift davon, dass der Geist spricht, dass er überführt, dass er betrübt werden kann, dass er in uns wohnt, dass er Befehle gibt. Ja? Das sind alles Dinge, die eine Person tut, die eine Persönlichkeit tut. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Es ist wichtig zu wissen, dass der Geist eine Person ist. Warum, werden wir gleich noch drauf kommen. Und ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von den Zeugen Jehovas. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, es ist sehr hell. Ich lese es euch mal vor. Ist der Geist eine Person? Als Maria, die Mutter von Jesus, ihre Cousine Elisabeth besuchte, hüpfte deren ungeborenes Kind im Mutterleib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt. Und jetzt fragen die Zeugen Jehovas, wäre es logisch, dass eine Person von einer anderen erfüllt wird? Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil diese Fragestellung so menschlich ist. Und ich musste direkt an Nikodemus denken. Ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt, wie er zu Jesus kommt und Jesus das Gespräch mit ihm führt, mit dem Geist und du musst von Neuem geboren werden. Und Nikodemus fragt, ja, wie soll das denn gehen? Soll ich wieder zurück in den Mutterleib von meiner Mama und dann nochmal geboren werden? Wie soll das denn funktionieren? Ja. Und das ist menschliches Denken. Es ist menschliches Denken, den Geist so einzugrenzen, zu sagen, ja, das geht halt nicht. Ja, natürlich, weil der Geist hat ja keinen Körper. Aber nur weil er keinen Körper hat, heißt es nicht, dass er nicht eine Persönlichkeit hat, dass er nicht eine Person ist. Das ist mal wichtig zu wissen und uns zu merken, der Geist ist eine Person. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wenn wir davon lesen, dass der Geist in uns wohnt, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dann ist es ein Unterschied, ob ich denke, der Geist ist einfach irgendwie eine Kraft oder irgendwas, was halt so rumschwirrt, oder eine Person, die mich prägen will, die mich verändern will, die in mir wohnt. Und deswegen der erste Anmerkungssatz: sei ein guter Gastgeber. Der Geist ist eine Person, er hat eine Persönlichkeit, er hat eine konkrete Rolle. Und Jesus hat ihn uns versprochen, er ist gekommen an Pfingsten. Aber es steht an dir, ob du ein guter Gastgeber bist. Wenn du gläubig geworden bist, wenn du Christ bist, wenn du Buße getan hast und bekennst, dass Jesus der Christus ist, dann kannst du trotzdem entscheiden, ob du ein guter Gastgeber bist oder ein schlechter. Deswegen gib Raum in deinem Herzen für diese Person, für den Heiligen Geist, der dich verändern möchte, der dich nicht sofort zu einem perfekten Menschen macht, aber der dich verändern möchte, Stück für Stück. Reinige deinen Tempel, putz innen, denn er will dir auch die Kraft dazu geben. Also wichtig, er ist eine Person. Der Heilige Geist ist eine Person und wir dürfen ihn nicht anders verstehen, sondern er wohnt in uns als auch Person, auch wenn wir das nicht unbedingt immer verstehen. Das Zweite ist, ich muss ein bisschen vorangehen, er ist Gott. Das hatte ich schon erwähnt, ja, es gibt da keine Benachteiligung. Der Geist ist nicht so ein kleiner Fleck und Gott und Jesus sind die großen Dinge, sondern sie gehören alle drei zusammen. Es ist eine Einheit. Er ist Gott. Und dazu möchten wir zwei Stellen lesen. Eine aus Johannes 4, Vers 24, die können wir mal zusammen aufschlagen. Johannes 4, Vers 24. Da geht es um die Frau am Jakobsbrunnen und den ihr Gespräch. Und da sagt Jesus zu der Frau: Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Okay. Also Gott ist ein Geist und der Geist ist Gott. Ja. Gott ist Geist und der Geist ist Gott. Wir haben eine zweite Stelle, die eben das noch beweist. Ich schlage die jetzt nicht auf, schreibt sie euch auf, ihr könnt sie gerne nachschlagen, die einfach wichtig ist, um das nochmal eindrücklich zu machen, dass Gott und der Geist eins sind und dass der Geist eben Gott ist und nicht nur irgendeine Kraft. Es gibt weitere Hinweise darauf, dass der Geist Gott ist, einfach aufgrund seiner Eigenschaften, die die Schrift bezeugt. Das ist einmal eine gewisse Allgegenwärtigkeit, eine Allwissenheit, die Allmacht, eine Souveränität und dass er ewig ist. Ja? Dass er ewig ist. Der Geist ist genauso Gott wie der Vater, wie der Sohn, so ist auch der Geist Gott. Okay. Ich habe eigentlich noch ein Beispiel mitgebracht für die Dreieinigkeit in diesem Sinne. Ich war letztes Jahr auf einer Survival-Outdoor-Weiterbildung, genau. Und da wurde mir die dreifaltige Pflanze vorgestellt. Wer weiß, wer die dreifaltige Pflanze ist? Giersch, genau. Es ist für Gärtner schrecklich, ich weiß. Es ist überhaupt nichts Heiliges für Gärtner, schon eher was Schreckliches. Und trotzdem ist Giersch sehr spannend, weil der Giersch hat alles dreimal. Ja. Der Giersch hat, man sieht es leider echt schlecht, aber der Stängel ist ein Dreieck. Ja. Er hat drei Stränge und jeweils drei Blätter. Und ich will diese Pflanze nicht vergeistlichen, ja, überhaupt nicht. Die ist jetzt nichts Besonderes, man darf sie ruhig rausrupfen. Und trotzdem finde ich es ein schönes Beispiel aus der Natur, ja, weil die Dreieinigkeit gleichwertig ist, ja. Da ist nicht das eine Blatt größer als das andere, ja. Von der Wertigkeit. Wir haben von Johann schon gehört, dass es, wenn es um den Auftrag und die Rolle geht, von der Anbetung zum Beispiel, sehen wir einen anderen Schwerpunkt. Da ist es nochmal was anderes, ja. Aber vom vom Wesen her, es ist eine Gleichwertigkeit, ja. Aber nicht von der Rolle und der Anbetung, das muss schon klar sein. Genau. Ja, und deswegen hier, er ist Gott, als kleiner Merksatz, verharmlose den Geist nicht. Und ich denke schon, dass wir da als Evangelikale oder Freie oder gläubige Christen manchmal in der Gefahr stehen, ihn zu verharmlosen, ihn nicht wirklich vorkommen zu lassen. Und ich möchte zitieren aus John MacArthur, Fremdes Feuer, ein Zitat aus diesem Buch. Er spricht sich ganz klar gegen diese wahnsinnig charismatisch-pfingstlerische Richtung aus. Und trotzdem hat er es auch im Fokus, dass der Geist ist und nicht etwas, was man am Rande bemerkt. Da sagt er, während Charismatiker ihn wie eine unpersönliche Kraft ekstatischer Energie behandeln, haben viele Evangelikale ihn zu Karikatur einer Friedenstaube reduziert, wie sie oft auf Bibelhüllen und Autoaufklebern abgebildet ist. Als ob der Geist des Allmächtigen ein harmloser weißer Vogel wäre, der still im Wind flattert. Jeder, der so denkt, muss Buße tun und die Bibel noch einmal lesen. Also es geht nicht, dass wir sagen, ja, der Geist ist halt so, ja, das geht nicht. Wir müssen uns da Gedanken machen und genau das wollen wir ja tun. Wir wollen uns Gedanken zum Geist machen. Und das Erste ist, bevor wir dann zum Wirken kommen, ist, er hat noch einen Auftrag. Er hat einen ganz klaren Auftrag. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, da hat Jesus ihn angekündigt. Da hat er gesagt zu den Jüngern, er wird kommen, der Tröster, der Sachverwalter. Ich gehe, er kommt. Aber er kommt mit einem ganz klaren Auftrag. Und dazu wollen wir mal zwei Stellen lesen. In Römer 8, Vers 6 als erstes. Römer 8, Vers 6. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Das Ziel des Geistes ist Leben schenken und Frieden erwirken in den Herzen der Menschen. Das ist seine Absicht, das ist sein Ziel. Das heißt, der Geist hat nicht irgendeine wahnsinnige Kraft, die zerstörerisch ist oder die irgendwelche Dinge kaputt macht oder irgendwas Kriegerisches hat fast schon manchmal, sondern der Geist, der möchte Leben bewirken und Frieden, kein Chaos. Das ist wichtig. Er hat einen klaren Auftrag und den wirkt er auch, was wir gleich später noch sehen werden. Und das Zweite, eine der Hauptaufgaben oder die Hauptaufgabe eigentlich des Geistes finden wir in Johannes 15, Vers 26. Johannes 15, Vers 26. Da heißt es, wenn aber der Sachverwalter oder Tröster gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. So wird er von mir zeugen. Und Jesus ergänzt, aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Der Geist hat den Auftrag zu bezeugen, zu sagen, wer Christus ist. Und wie tut er das? Er tut das einmal durch Menschen, weil er in uns wohnt. Und das war die Verheißung, die Jesus den Jüngern gegeben hat. Er hat gesagt, der Geist kommt, er wird in euch wohnen und dann werdet ihr Zeugen von mir. Und ihr zeugt auch von mir, weil ihr von Anfang an bei mir wart und das alles gesehen habt. Und das Zweite, was ich schon erwähnt hatte, das Meisterwerk des Heiligen Geistes. Das Meisterwerk des Heiligen Geistes. Was war das nochmal? Das ist das Meisterwerk des Heiligen Geistes. Das ist seine Aufgabe. Genau, die Schrift. Das ist das Meisterwerk. Warum? Weil es das größte Zeugnis ist, was es gibt. Durch den Geist Gottes wurden die Menschen befähigt, das hier zu schreiben. Der Geist hat es erwirkt, dass dieses Buch entstanden ist. weil Menschen voll des Geistes so perfekt gearbeitet haben, dass wir heute ein Buch aufschlagen können, das den Rahmen sprengt, was die Genauigkeit angeht und so weiter. Da gibt es einen eigenen Vortrag zu. Also, er bezeugt durch Menschen, aber vor allem auch durch sein Wort. Durch das Wort, das Meisterwerk des Geistes. Als Beweis noch 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von, das ist ein Vers, den man auswendig lernen muss. Ich vergesse manchmal Teile, aber man sollte ihn auf jeden Fall kennen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Ja, das Wort ist geistgewirkt. Deswegen ist es göttlich, deswegen ist es heilig. Deswegen heißt es bei mir hinten drauf die Heilige Schrift. Und als kleiner Merksatz hierfür, löse dich von falschen Vorstellungen. Und das ist schon, ich muss das schon sagen, das ist manchmal eine Versuchung. Es ist manchmal eine Versuchung, dem Geist ein falsches Wirken, einen falschen Auftrag zu geben. Jetzt arbeiten wir seit 2 Jahren knapp, also wir sind ja schon seit länger in Vilshofen und arbeiten an Menschen. Und manchmal fragt man sich schon, ja, wo ist denn dieser Geist, die Kraft? Wo ist das denn? Dann hört man wieder wahnsinnige Geschichten von irgendwelchen wahnsinnigen Leuten, die Wahnsinniges vollbracht haben. Denkt sich, wo ist denn diese Kraft? Aber man muss sich davon lösen, zu denken, der Geist ist dafür da, irgendwie großartige, ekstatische Dinge zu vollbringen. Er macht Großartiges, aber nicht immer für Menschen Ersichtliches. Deswegen lasst uns nicht in die Versuchung kommen, vor allem wenn man Menschen langfristig begleitet, verzweifelt zu sein und zu denken, da passiert ja nichts. Wir überlassen das Gott und seinem Geist, verlassen uns darauf, dass der Geist wirkt und wir verkünden, wir bezeugen und der Geist wirkt. Und Stefan, das ist das größte Zeugnis, was wir davon haben, gerade aktuell. Der Geist wirkt und wird seinem Auftrag gerecht und das ist sein Auftrag, zu zeugen von Jesus Christus, unserem Herrn. Davon zeugt er und das bringt Menschen zum Glauben. Deswegen löse dich von der Vorstellung, dass der Geist irgendwelche besonders krassen Dinge für dich tun sollte. Okay, wir kommen zum zweiten Punkt, sein Wirken. Ich möchte ganz kurz einen gewagten geschichtlichen Überblick geben. Danach schauen wir uns an, wie er in den Ungläubigen wirkt und danach noch, wie er in den Gläubigen wirkt, wo wir uns noch ein bisschen aufhalten werden. In der Geschichte wirkt der Geist. Wir lesen am Anfang, ganz am Anfang in 1. Mose, da schwebte der Geist, ja, über die Erde. Am Ende geht es genauso um den Geist wie in der Mitte und zwischendrin und überall kommt der Geist vor. Wir können ihn gar nicht ignorieren, geht gar nicht. Das heißt, der Geist kommt in der Schrift vor, aber er wirkt nicht zu jeder Zeit immer gleich. Und das ist auch wichtig für uns zu verstehen, weil hier manchmal falsche Vorstellungen rauskommen. Deswegen, das Bild, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, das ist unvollkommen. Okay, dessen bin ich mir voll bewusst. Ich habe aber versucht, trotzdem so schlicht wie möglich mal das Wirken des Geistes im Alten Testament und im Neuen Testament darzustellen. Einfach nur grob. Ich bin für Diskussionen bereit und ich weiß, dass es das zu ergänzen gilt. Aber trotzdem möchte ich einfach einen Eindruck davon geben, wie der Geist auch unterschiedlich gewirkt hat zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte. Im Alten Testament könnten wir uns das vielleicht ein bisschen so vorstellen. Ja, was jetzt zwischen Gott und den Menschen passiert. Der Geist kommt über einen Menschen, dann vollbringt dieser Mensch Übernatürliches. Ja. Und genauso hatten die Menschen im Alten Testament aber auch Angst. Ja. Wir haben in Richter 3, Vers 10 einen von vielen Nachweisen, und der Geist des Herrn kam über ihn und errichtete Israel. Das heißt, der Geist kam über einzelne Menschen. Gott hat einzelnen Menschen diesen Geist gegeben. Im Psalm 51, Vers 13, da ruft David, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Das heißt, da war schon eine Angst da. Der Geist war nicht erst da und fertig, sondern Gott gab den Geist, wem er wollte. Und er war auch so lange da, wie er wollte. Und im Neuen Testament, in Klammern, weil es da eben, da gäbe es sicherlich noch einiges, trotzdem, im Groben sieht es so aus, dass Gott den Geist ausgießt an Pfingsten über die Christen und alle, die an ihn glauben. Und der Geist bleibt in ihnen bis in die Ewigkeit, bis wir bei unserem Herrn sind. Das ist ein wichtiger Unterschied, weil manchmal da die Verwirrung entsteht. Wir haben hier in Johannes 4, 16 bis 17, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Sachverwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist eine andere Perspektive. Wir sind versiegelt worden in diesem Moment, wo der Pfingsten kommt, was wir jetzt bald feiern, bis wir in Ewigkeit bei Gott sind. Und das ist wichtig, warum? Weil eben ja manchmal gerade im Gesang, und da ja, muss ich auch immer wieder prüfen, was gehört wird bei uns auch im Gottesdienst in Vilshofen, weil doch manchmal Lieder gesungen werden, wo eben noch Alttestamentliches drin ist. Und gerade in moderneren Worship-Liedern ist es so, dass manchmal einfach Psalmzitate genommen werden, und wenn ich das jetzt einfach übertrage auf mich, dann fange ich an, eine Angst zu kriegen oder bitte die ganze Zeit, dass ich ja den Geist bekomme von Gott. Ja? Was ja in manchen Gemeinden auch Praktik ist, dass man darum bittet, dass der Geist kommt, und dann hat man wieder Angst, jetzt ist er wieder weg, und ach, jetzt ist das ist so ein Hin und Her. Und die Schrift sagt aber ganz klar, wer den Geist hat, der hat ihn. Und dieser Geist wird dafür Sorge tragen, dass du in die Ewigkeit kommst. Der bleibt bei dir. Da sollten wir keine Angst haben oder uns davon verunsichern lassen. Deswegen, als Gläubiger hast du den Geist, du brauchst ihn dir nicht immer wieder zu wünschen. Ja? Du brauchst dir den Geist nicht immer wieder zu wünschen. Was du dir wünschen darfst, ist, vom Geist erfüllt zu sein, dass der Geist Raum in dir bekommt, ja? Dass du wirken kannst, dass Gott dich nutzt. Aber das ist was anderes. Okay, in den Ungläubigen. Der Geist wirkt in den Ungläubigen. Also erstmal die Voraussetzung ist, 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist die meine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also Voraussetzung ist, erstmal, bevor ein Mensch den Geist Gottes hat, versteht er gar nichts davon. Wie ich das von den Zeugen Jehovas gezeigt habe, das ist menschliches Denken, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das passt nicht zusammen, es funktioniert nicht. Man kann es nicht verstehen. Und der Geist wirkt aber genau das in den Ungläubigen. Er wirkt nach Johannes 16, 8 bis 11. Das möchte ich mal mit euch lesen. Johannes 16, 8 bis 11, vielleicht habt ihr eh noch Johannes aufgeschlagen. Johannes 16, 8 bis 11. Johannes 16, 8 bis 11. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen, also der Heilige Geist, von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater hingehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Diese drei Dinge, die wirkt der Geist in den Ungläubigen. In Menschen, die noch vor der Bekehrung standen. Das heißt, wir haben jetzt hier mal ungläubige Augen, die nichts sehen können. Ja. Sie sehen, wenn es um Bibel und Gott geht, wenn es um Jesus Christus geht, sehen die nur eine Wolke. Sie sehen eigentlich nichts. Dunsig, diesig, man sieht nichts. Und der Geist ist es, der es ermöglicht, und das ist jetzt schon mal der wichtige Punkt, es ist nicht mein Wort oder meine Tat oder das, was ich gut kann, sondern es ist der Geist, der das ermöglicht, dass Menschen anfangen zu sehen, wer sie sind. Sie fangen an zu erkennen, es gibt einen Richter über diese Schöpfung. Es gibt jemanden, der ist da und der achtet auf Gerechtigkeit. Der will diese Gerechtigkeit vollführen. Und es ist auch ein Werk des Geistes, dass die Sünde erkannt wird von Ungläubigen. Dass ein Mensch wirklich Buße tut, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Dass er versteht, ich bin vor Gott nichts und niemand. Das ist ein Wirken, was du auch erleben durftest, Stefan, dass du schon wusstest, du bist falsch, du bist ein Sünder. Da hat der Geist auch schon in dir gewirkt. Und trotzdem, das ist ein Anklopfen, ja, Er öffnet die Augen und trotzdem ist es aber nicht die Bekehrung, sondern es ist ein Wirken. Er wirkt in den Ungläubigen und dennoch ist es so, dass Ungläubige erstmal nichts verstehen. Johannes 16, Vers 13 heißt es noch, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und das ist was Wunderschönes. Der Geist Gottes hat es nämlich genauso auch für uns erwirkt, dass ich verstehen durfte, wer Gott ist und wer Jesus ist und dass ich Jesus brauche, dass ich an ihn glauben muss und dass ich Buße tun muss für meine Schuld. Als kleine Erinnerung oder als kleine Anwendung, du kannst niemanden bekehren. Das funktioniert nicht. Der Geist schenkt die Erkenntnis, er eröffnet einem die Wahrheit. Denn er hat sie auch dir gezeigt. Und jetzt kommt der Clou bei der Sache. Es ist der Geist, der das wirkt. Und wisst ihr was? Der Geist nutzt aber trotzdem dich und mich, um das zu tun. Er hat Immanuel genutzt, damit Stefan mehr verstanden hat. Immanuel wurde genutzt und Stefan hat es verstanden. Der Geist hat es gewirkt. Also Immanuel, du kannst dir nichts drauf einbilden, weil der Geist es gewirkt hat. Und er hat dich aber genutzt. Und das ist schön. Das ist eine große Freude für uns. Und nun kommen wir zu dem letzten Teil, zum letzten Punkt. Er wirkt in den Gläubigen. Ja, das ist ja das, worüber wir uns am meisten Gedanken machen eigentlich. Ja. Wie wirkt der Geist denn in uns? Ich habe einfach mal ein paar Schlagworte mit reingebracht. Wie gesagt, die Bandbreite ist so riesig und ich würde am liebsten da stundenlang drüber reden, weil es so schön ist. Ja. Weil es so gewaltig ist, was Jesus uns da mit dem Geist eigentlich überlassen hat. Es ist so ein Privileg, so einen Gast in uns wohnen zu haben. Ja, er schenkt uns Kraft. Er ist für die Heiligung zuständig, dass auch wir als Gläubige immer mehr werden wie Jesus. Er gibt uns Gaben. Er schenkt uns Freiheit. Ja, in 2. Korinther lesen wir das. Wo der Geist ist, da ist Freiheit. Einheit. Ja, meint ihr die Gemeinden, wenn die Einheit haben, dass das ein Werk von der tollen Gemeinschaft ist oder weil wir so gut kommunizieren können oder... Nein, wenn eine Gemeinde, so eine bunte Gemeinde, einheitlich ist, vorangeht, etwas schafft, das ist das Werk des Geistes. Der Geist schafft Einheit. Der Geist bringt auch Früchte hervor. Der Geist ist ein Trost. Er schenkt Gewissheit, dass ich wirklich gläubig bin. Er gibt mir Gewissheit. Er vertieft diese Gewissheit in mir. Er bewahrt uns und er ist unsere Versiegelung. Ja, bis das Siegel vor Gott wieder gebrochen wird und wir bei ihm sein dürfen. Das heißt, er wirkt unglaublich viel. Nur nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Er wirkt im Stillen, im Geheimen. Er wirkt, während wir verzweifelt sind, wirkt er im Untergrund. Weil wir Menschen oft es noch nicht ganz sehen können und verstehen können. Und trotzdem wirkt er auch in und durch uns Gläubige. Und ich möchte noch 3 Dinge aus dem Römerbrief mit euch angucken, die durch den Geist gewirkt sind, die ganz essentiell sind, einmal zur Bekehrung und genauso aber, die er in uns wirkt, nach wie vor. Lass uns mal den Römerbrief zusammen aufschlagen. Beginnen tun wir mit Römer 5, Vers 5. Da heißt es, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, das ist der Auftrag des Geistes, dass ich lieben kann. Dass ich jemanden, der mich pumpig angeht, nicht vergelte, sondern sage, und ich vergebe ihn und ich liebe ihn. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Menschen neigen dazu, zu verbittern, es in sich reinzustopfen, es aggressiv zu werden, zu vergelten oder es einfach totzuschweigen. Der Geist schafft es, dass ich echte Liebe verspüre für solche Menschen. Das ist das Werk des Geistes. Das zweite ist, in Römer 8, Vers 11, unsere Hoffnung, unser Glaube. In 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt,
So wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes.
Gott erwirkt, dass wir auferstehen werden, aber das geht nur, weil ich den Geist in mir habe. Denselben Geist, den auch Christus hatte. Das ist gewaltig. Ich darf auferstehen, weil Gott mir seinen Geist geschenkt hat. Und das Dritte, die Hoffnung in Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, der Geist wirkt genauso in uns, dass wir Kraft bekommen, wirkliche Hoffnung zu verspüren. Wenn wir am Boden liegen, zu sagen, aber es geht trotzdem weiter. Und ich glaube trotzdem an Christus und ich glaube trotzdem daran, dass Jesus gerecht ist, auch wenn ich so viel Ungerechtigkeit sehe. Das wirkt der Geist. Ich habe ein Video gesehen von, darf ich es nicht falsch sagen, Live Lion, glaube ich, hieß es. Es geht gerade ziemlich in YouTube rum, von einem kranken Jugendlichen, der von Krebs schon mal befallen war, er den überwunden hatte und jetzt wieder Krebs hat. Und ich habe einen anderen gesehen, einen Fitness-YouTuber, den ich ganz gerne mag, der aber nicht gläubig ist, der darauf reagiert hat. Und der war zu Tränen gerührt, als dieser junge Mann Zeugnis gibt davon, dass er keine Angst vorm Tod hat, weil er in Christus ist. Er hat von Hiob gesprochen, der Jugendliche, dass das sein Trost ist, ja. Und dieser Fitness-YouTuber stand mit offenem Mund da, und er hat gesagt, das findet er total krass, was der für eine Hoffnung hat, obwohl er eigentlich weiß, in 2 bis 4 Wochen ist er tot. Das hat ihn so zu Tränen gerührt, er hat dann leider umgeschwenkt und hat dann irgendwas von Werten erzählt und dass es ja wichtig ist. Und weil er hat selbst zugegeben, hat gesagt, das ist ein so persönliches Thema und dann ist er ein bisschen abgeschweift. Aber das bewegt die Menschen, das schafft der Geist. Dass dieser Junge nicht verzweifelt am Leben, das wirkt der Geist. Nicht automatisch, aber er wirkt es. Diese drei Dinger, die haben mich aufhorchen lassen. Aus einer anderen Stelle in Römer wissen wir, dass die Auferstehung, dass unser Glaube auf der Auferstehung beruht. Ja? Die Jugend hat gestern einen Film geguckt. Wie hieß der? Da ging es ja auch um die Auferstehung, richtig? Genau. Warum? Da hat einer im Film gesagt, wenn du den Christen wirklich schaden willst, dann widerlege die Auferstehung, denn darauf beruht der Glaube. Ja? Die Auferstehung ist Kern unseres Glaubens. Und dann fand ich das irgendwie ganz interessant, haben wir drei Dinge, Liebe, Glaube, Hoffnung. Liebe, Glaube, Hoffnung. Kommt euch das bekannt vor? Andere Reihenfolge ist Glaube, Liebe, Hoffnung. In 1. Korinther 13, Vers 13, finden wir den Vers, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und das wirkt der Geist. Und ich finde das so interessant. Der 1. Korintherbrief ist der Brief für die Leute, die mit den Geistesgaben hantieren. Das ist der Brief, der so wichtig ist, wenn es um geistliche Gaben geht. Und es stimmt auch, es ist so. Und dennoch, dieses Kapitel ist auch genau das Gleiche. Der Geist wirkt diese Dinge und das sind die vorzüglichsten Dinge. Warum? Weil sie nicht vergehen. 1. Korinther 13 ist ein Zeugnis davon, dass alles vergehen wird. Weissagungen werden vergehen. Ja, wenn ich in Sprachen der Engel reden könnte, es geht alles verloren. Aber Glaube, Liebe, Hoffnung, das bleibt, das gereicht uns bis in die Ewigkeit. Und es darf uns eine Riesenhoffnung sein. Es ist etwas Wunderschönes, was der Geist hier bewirkt. Und deswegen als Gedanke hier, muss der Geist bei dir zu Hause erst noch putzen und dich immer wieder erinnern, dass du dein Zimmer aufräumst? Oder kann er schon mit dir nach außen hin wirken? Lass mich das kurz erklären. Ich glaube, dass wir oft viele Dinge einfach tolerieren in unserem Leben, obwohl der Geist uns einen Finger drauf zeigt und sagt, ich habe dir einen Vers geschickt. Du musst da was ändern. Das sollte anders laufen. Du solltest mal auf die Person zugehen, du solltest mal dort reden. Ich glaube, dass wir das oft nicht sehen, weil wir so mit unseren Dingen beschäftigt sind. Ja? Lasst uns
sauber sein, lasst uns ein guter Gastgeber sein, aufräumen, damit der Geist doch wirklich wirkt durch uns.
Ja. Dann wirkt er auch mit uns nach außen und dann dürfen wir Dinge beobachten, die passieren. Ich möchte nochmal zusammenfassen. 3 Dinge, die mir noch wichtig sind hier in diesem Bezug. Denken, handeln, lesen. Das ist jetzt so für euch die Anwendung. Was bringt uns das Ganze, wenn wir uns über den Heiligen Geist Gedanken machen? Vor allem, weil wir ihn ja nicht anbeten sollen, wie wir das auch von Johann gehört haben, dass er nicht den Stellenwert der Anbetung bekommt oder dass ich mit ihm reden sollte. Und trotzdem können wir ihm Raum geben. Und das können wir, indem wir denken, handeln und lesen. Denken, löse dich von falschen Vorstellungen, verachte ihn auf der einen Seite nicht als etwas Minderwertiges, aber verstehe seine Aufgabe auch richtig. Überbetone nichts, was er eigentlich nicht tut, mach nicht kleine Dinge von ihm zu großen Dingen, sondern nimm ihn, wie er ist. Das zweite ist Handel. Sei ein Gastgeber, reinige deinen Tempel, dein geistliches Haus, dein Gast gibt dir alles, was du dazu brauchst. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Das wirkt der Geist. Das ist eine Verheißung, die muss ich akzeptieren, muss ich sagen, so ist es. Und dafür möchte ich danken. Möchte ich Gott für danken, dass er mir den gegeben hat. Und das nächste ist Lesen. Ja, wir müssen Gottes Wort lesen. Da kommen wir nicht drum rum. Es geht einfach nicht. Wenn es für viele das Anstrengendste ist, es ist trotzdem das, was wir uns erkämpfen müssen. Wir müssen lesen. Warum? Weil der Geist dadurch zu uns spricht. Ja. Wenn du den Geist hören willst, dann lies Gottes Wort. Denn er ist das Meisterwerk des Geistes und es steht alles drin, was wir brauchen. Ist der Meisterwerk des Geistes ein von Gott geschmiedetes Schwert, nützlich zur Lehre, zur Überführung und so weiter. Ich möchte noch beten. Mein Gott und Vater, ich danke dir für deine Perfektion. Ich danke dir für deine unbeschreibliche Kraft, für deine Genialität, die unseren Verstand definitiv übersteigt. Ich danke dir noch mehr, dass wir, obwohl wir vieles nicht verstehen, wir dich erkennen können und wir an dich glauben dürfen, dass du uns den Geist geschenkt hast, der uns zu dir bringen wird und der uns hier alles gibt, was wir brauchen, um wirklich Werkzeug in deiner Hand zu sein, dich bezeugen zu können, Herr. Das ist die Aufgabe des Geistes, dich zu bezeugen. Und Herr, gib uns die Kraft, dem Geist wirklich auch diesen Raum zu geben, unser geistliches Haus sauber zu halten, damit wir für dich brauchbare Werkzeuge sind. Und dennoch danke ich dir auch einfach für diesen unglaublichen Trost, die Verheißungen, Herr. Du hast uns so schöne Verheißungen geschenkt durch deinen Geist. Sind wir voller Hoffnung. Wir dürfen wissen, dass wir lieben können und dass wir an die Auferstehung glauben. Hab Dank dafür. Amen.